Die vergangenen zwei Predigten habe ich euch mit einer Einleitung beschert zum Jakobusbrief und es gibt sogar noch eine dritte und ihr fragt euch langsam, wann geht es endlich an das Eingemachte? Wann geht es denn endlich los? Und ich kann euch trösten, bei diesen 108 Versen des Jakobusbriefes gibt es 54 Imperative. 54 Mal werdet ihr wenigstens aufgefordert, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und deshalb habt Geduld. Die Einleitungsfragen sind äußerst wichtig, damit der ganze Hintergrund erhellt wird, damit dieses Buch lebendig für euch wird. Wir wollen nicht nur mit unserem westlichen 21. Jahrhundert-Denken an diesen Text herangehen, sondern uns zurückbesinnen darauf, was die Umstände, was die Hintergründe waren zu jener Zeit. Und deshalb ist es einfach so wichtig. Wir haben uns schon über Jakobus, den Autoren dieser Epistel, unterhalten und wir haben ihn ein wenig kennengelernt. Natürlich lernt man ihn erst recht kennen, wenn man durch das Buch hindurch geht. Er ist der älteste Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, der sich nach dessen Auferstehung zu seinen Sklaven demütigte, der sich in den Dienst als ein Aufseher in der Gemeinde zu Jerusalem berufen ließ. Jakobus ergreift bereits früh in der Geschichte der Christenheit, den in der Zerstreuung lebenden Juden zu schreiben. Er schreibt denen, die sich zu Christus bekennen. Er geht ein Stück darüber hinaus. Er schreibt den 12 Stämmen in der Zerstreuung. Er schreibt an das jüdische Volk, die, wie ihr wisst, dort sind, weil sie aufgrund ihres Ungehorsams, ihres Götzendienstes in die Zerstreuung gebracht worden sind. Nun, wir haben uns über diese Empfänger schon recht intensiv unterhalten. Wir wollen jedoch ihre Umstände und den geschichtlichen Hintergrund noch ein bisschen besser erleuchten, damit wir den Brief bzw. die Epistel des Jakobus persönlich noch besser verstehen können und dieser Epistel auch noch mehr abgewinnen können. Ich kann jetzt schon sagen, es ist relativ einfach, die Wahrheiten dieser Epistel auf uns anzuwenden, denn wenn Christen angesprochen sind, dann sind auch wir angesprochen. Es ist kein Problem in der Anwendung und deshalb freut euch schon auf eine stürmische Zeit im Jakobusbrief. Wir glauben, dass sich die in der Zerstreuung lebenden Juden, die sich zu Christus bekannten, in einer sehr kleinen Zahl im römischen Imperium aufhielten. Aber sie hielten sich unter sehr schwierigen Umständen auf. So wie die wahrhaftig gottesfürchtigen Juden, so versammelten sich auch die zum Glauben an Christus gekommenen Christen zusammen mit Proselyten, traditionellen und zum Teil sogar säkularen Juden zunächst einmal in der Synagoge, beziehungsweise in den Synagogen. In Jakobus 2 und Vers 2 steht, wenn in eure Synagoge ein Mann kommt, dort wird das Wort Synagoge gebraucht. In anderen Übersetzungen ist das nicht so deutlich, welches Wort dort verwendet wird. In der Schlachter 2000 steht dort Versammlung. Und ihr Lieben, das ist beides korrekt. Denn das Wort Versammlung ist das griechische Wort Synagoge, Versammlung. Und dabei ist Synagoge nicht immer nur im Sinne von einem sakralen Gebäude der Juden zu verstehen, sondern manchmal einfach nur als eine Versammlung von Menschen. Also denkt nicht immer gleich an irgendein Gebäude. In der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, des Tanachs, wird das Wort Synagoge sehr häufig verwendet. So zum Beispiel in dem Text von 2. Mose 12, Vers 3. Da heißt es, redet zu der ganzen Gemeinde Israels. Das Wort Gemeinde, Versammlung ist dort in der Septuaginta Synagoge. Und Synagogengebäude, das könnt ihr mir glauben, gab es zu der Zeit auf keinen Fall. Aber es steht einfach nur für das Wort Versammlung dort. Die Bedeutung kommt in diesem Sinne dem Wort Ekklesia des Neutestaments sehr gleich und so wird es auch im Alten Testament Ekklesia als Versammlung benutzt. Und über die Anfänge von Synagogenbauten, in denen sich Juden versammelten, besitzen wir wirklich keine genauen Einzelheiten. Aber es lässt sich sehr leicht vorstellen und es wird angenommen, dass sich Juden nach der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier im Jahre 587 vor Christus und ihrer darauffolgenden Gefangenschaft solche Versammlungen bildeten und dann auch Gebäude bauten, in denen sie sich fernab von ihrer Heimat versammeln konnten. Macht Sinn. Kein Zugang zum Tempel, sie brauchten eine Versammlungsstätte. Eine Synagoge konnte entstehen und bestehen, wenn es mindestens 10 Männer gab. Also brauchte man 10 Männer für eine Synagoge. Gab es für einen solchen Gottesdienst der Juden nicht genügend Männer, dann konnte der Gottesdienst auch nicht offiziell durchgeführt werden. Vielleicht erinnert ihr euch, als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise mit einigen Brüdern in Philippi ankommt, unter anderem mit Silas und Timotheus und Lukas, da lesen wir von einer solchen Situation. Offensichtlich gab es derzeit nicht genügend Juden in Philippi, um eine Synagoge zu haben und so den Gottesdienst zu feiern. Da heißt es in Apostelgeschichte 16 und Vers 13, und am Sabbat gingen wir, Berichterstatter Lukas, wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und ich stand bereits an diesem traditionellen Ort dort, an diesem kleinen Flüsschen, etwas außerhalb von Philippi, an dem der Herr, der Lydia, das Herz auftat, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Nur die Alternative zu einer Synagoge, wenn es nicht 10 Männer gab, war der freie Himmel. Man konnte sich überall treffen. Und so trafen sich diese Leute mit den Frauen zusammen an diesem Fluss etwas außerhalb von Philippi. Es mussten, wie gesagt, 10 Männer anwesend sein. Nun, diese Versammlung, diese Synagogen brauchten aber auch feste Treffpunkte. Und die dann errichteten Gotteshäuser dienten zunächst und primär dazu, dass man das Wort Gottes einfach hören konnte, lehren konnte, gelehrt bekam. Das ist ähnlich wie wir Gebäude haben, damit wir lehren können. Dort wurden die Gottesdienste der Juden abgehalten und zwar in einer ganz ähnlichen Form, wie wir es heute tun. Es kam zu einer Schriftlesung, es kam zu einer Auslegung und so wurden die Juden zugerüstet in ihrem Tanach, in dem Alten Testament. Die ersten zuverlässigen Zeugnisse von Synagogen kommen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und beziehen sich auf Synagogen der südlichen Diaspora und das wäre dann Ägypten. Und im 2. vorchristlichen Jahrhundert wird auch von einer Synagoge in Antiochien in Syrien berichtet. Im Laufe der Zeit setzte sich dann auch mehr und mehr das Modell der Synagoge im Mutterland Israel selbst durch. Und bereits zur Zeit Jesu gab es in fast allen Orten Synagogen. Und das trotz der Existenz des Tempels. In den großen Metropolen, Jerusalem, Rom, Alexandria und auch in Syrien, in Antiochia, gab es sogar mehrere Synagogen. Diese Einrichtungen wurden den Orten, an denen das Gesetz, zu den Orten, an denen das Gesetz, wie gesagt, vorgelesen wurde und gelehrt wurde. Und Jakobus selbst sagte während des Apostelältestenkonzils, ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 15, Vers 21, dazu Folgendes. Er sagte, Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Und diese Versammlungsgebäude waren einfach ganz schlicht und einfache Gebäude. Sie hatten eine östliche, beziehungsweise nicht immer östliche, je nachdem, wo sie gebaut wurden. Sie wurden auf Jerusalem ausgerichtet, womit die Juden ihre Verbundenheit mit dem Tempel in Jerusalem zum Ausdruck brachten. Jerusalem blieb, wie beim letzten Mal schon erwähnt, Zentrum ihres religiösen Lebens. Und ich stand schon auf den Ruinen solcher alten Synagogen in Israel, so in Kapernaum. Und ich bin auch in einer rekonstruierten israelischen Synagoge gewesen. Sie ist gestreckt, schlicht rechteckig, und an ihren Eingängen befanden sich Wasserbehälter. Und zwar waren diese Wasserbehälter da nicht zum Trinken, sondern für die rituelle Reinigung der Juden, bevor sie in den offiziellen Gottesdienst gingen. Vor dem offiziellen Beginn des Gottesdienstes wurden dann den Gästen Plätze zugewiesen. Also wir haben ein paar Platzanweiser, wie bei uns in der Gemeinde, die Leute begrüßen und dann aber dementsprechend Plätze zugewiesen. Das wird nochmal sehr interessant im Jakobusbrief. Darauf wird Bezug genommen. Prominente Lehrer nahmen auf dem sogenannten Kathedra Platz. Kathedra ist griechisch und bedeutet Sitz oder Stuhl. Es war Kathedra des Moses, nahmen sie Platz. Sie nahmen auch auf dem Lehrstuhl von Mose Platz. Und er hatte so seinen Namen bekommen, weil Mose den Pentateuch, das Fünfbuch, geschrieben hatte und es vornehmlich dort gelehrt wurde. Die Tora wurde gelehrt. Und dort nahmen sie Platz, um eben aus der Tora vorzulesen und zu unterrichten. Die Schriften von Mose und später sicherlich auch andere ihnen zur Verfügung stehenden alttestamentlichen Schriften zu lehren. Ihr könnt das sehen, wenn ihr Matthäus 23 aufschlagt. Dort in Vers 2 heißt es: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Okay? Auf den Kathedra Moses. Und das bedeutet, sie lehrten von dort aus die Schrift. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang sagt Jesus und befiehlt Jesus, dass man ihrer Lehre Folge leisten sollte. Okay, die Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht aber ihren Werken. Da heißt es in Matthäus 23, Vers 3, alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht. Sagen es wohl, tun es aber nicht. Die Synagoge diente also zunächst den Juden für gottesdienstliche Unterweisung, die dann durch die Rabbis vorgenommen wurde, die Lehrmeister, so wie Jesus es auch war. Jedermann konnte eigentlich in der Synagoge reden. Diese örtlichen Versammlungsgebäude, die mussten natürlich auch unterhalten werden. Da gab es also eine Administration, die dafür erforderliche Verwaltung übernahm, in der Regel drei Männer des Vorstandes. Außerdem gab es ein paar Beamte, die als Vorsteher und Diener fungierten. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel sehen wir einen sehr empörten Synagogenvorsteher, der sich über Jesu Heilung am Sabbat, was auch sonst, mächtig aufregt. Das könnt ihr nachlesen, Lukas 13, Vers 14. Und diese Vorsteher waren mit der Leitung der gottesdienstlichen Abläufe betraut. Und dem Diener oder Assistenten wies man das Herbeiholen und das Fortschaffen der Schriftrollen zu. Dieser holte jeweils die Rolle für die Lesung aus dem eigens gebauten Tora-Schrein hervor, übergab sie dem Leser und nahm sie nach der Lesung ihm wieder aus der Hand und brachte ihn wieder zurück in diesen Tora-Schrein. In Lukas 4, Vers 20 heißt es, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, umgab sie dem Diener. Das ist dieser Synagogendiener, der den Auftrag jetzt hatte, diese Rolle, nachdem Jesus fertig gelesen hatte, wieder zurückzubringen. Er gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Nun, das Interessante ist, die Rabbis haben nicht gestanden. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ihr müsstet alle stehen und ich müsste sitzen. Der Rabbi hat im Sitzen gelehrt. Jesus setzte sich und dann fing er an zu lehren. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und der Diener forderte auch jeweils die zum Dienst eingeteilten Brüder zur Erfüllung ihrer Pflichten im Gottesdienst auf. Und es waren auch diese Diener, die gewisse Strafen an Mitgliedern zu vollstrecken hatten. Diese schmerzhaften Dinge, von denen wir auch lesen, so auch im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, weiß Paulus davon zu berichten, wie schmerzhaft das sein kann. Da heißt es in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 24, von den Juden habe ich 50 Schläge weniger ein empfangen. Dann wurde das von diesen Synagogendienern vollstreckt. Die hatten also die Rute in der Hand. Grundlage für diese Vollstreckung waren die Anweisungen der Tora, genauer gesagt in 5. Mose, Kapitel 25, Vers 3. Da heißt es, wenn man ihm, das ist der Übeltäter, 40 Streiche gegeben hat, so soll man nicht weiterschlagen, damit er nicht zu viel geschlagen wird. Wenn man ihm mehr Streiche gibt und dass dein Bruder nicht verächtlich gemacht wird in deinen Augen. Und um nicht zu viele Schläge zu verabreichen, weil man sich ja auch hätte verzählen können, zog man den einen Streich ab. 40 weniger ein Streich. Deshalb hatte Paulus 40 Schläge weniger einen empfangen. Aber das nicht nur einmalig, sondern 5-mal. Der musste also, 5-mal könnt ihr ja ausrechnen, 5-mal 40, 200 minus 5, 195 Schläge einkassieren. Nun, diese Strafen entstanden gewöhnlich aus Gesetzesübertretungen und den Streitigkeiten, die sich unter den Synagogenmitgliedern ergaben. Nun, das war bei Paulus nicht die Ursache für die Schläge. Paulus mochte man einfach nicht so mit seiner Botschaft. War ein Anstoß, ein Ärgernis. Aber so war die offizielle Regelung. Und in 5. Mose 25, den Versen 1 und 2, lesen wir, wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten, das Synagogengericht, das Gericht war in diesem Fall und später in der Geschichte der Synagoge das sogenannte Synagogengericht, und wenn man sie dann richtet, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläge verdient hat, soll der Richter, das war einer von drei eines gewissen Kollegiums in der Synagoge, er soll ihn fallen lassen oder andere Übersetzungen sagen, der soll ihn hinlegen. Der Richter soll ihn hinlegen. Wofür? Damit er was kriegt? Dresche, damit er Dresche kriegen kann. Und man soll ihm vor seinen Augen die bestimmte Tracht Prügel geben, je nach dem Maß seiner Schuld. Und von den Streitigkeiten in den Versammlungen spricht Jakobus in seinem Brief. Streitereien, die von Lüsten und die von Begierden angetrieben bis zum Mord führten. Tatsächlich, bis zum Mord. Könnt ihr nachlesen in Jakobus Kapitel 4, 1 und 2. Und diese armen Synagogendiener hatten auch ein paar ehrbare Aufgaben. Er hatte auch die ehrbare Aufgabe, Kinder zu unterweisen. Und als Stätte der Unterweisung wurde die Synagoge auch deshalb nach und nach zur Schule. Okay? Da haben wir ein Schulbild. Und deshalb wurde sie auch einfach nur als das Lehrhaus bezeichnet, die Synagoge. Sie wurde mehr als das. Sie wurde zum Zentrum des jüdischen Gemeindelebens. Das ist sehr wichtig, einfach für den Hintergrund, damit ihr verstehst, wo haben sich die Juden aufgehalten, wo haben sie sich versammelt, was war ihre Situation, wenn wir jetzt an die Juden in der Diaspora denken. Sie versammeln sich also in diesen Synagogen. Und in diesen Synagogen haben sie ihr Zentrum, das Zentrum des jüdischen Lebens. Und dort wurden auch rein profane und kommunale, das heißt ihre Gemeinschaft betreffende Angelegenheiten entschieden und beraten wurde dort. In den Synagogen wurden schließlich alle Fragen ihrer Mitglieder ermittelt und beantwortet. Sie wurde zum Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Und so entwickelte sich unter den Juden auch vielerorts ein sehr festes soziales Gefüge. Und dabei wurde die Synagoge zum Markenzeichen der Verbundenheit. Dieser Zusammenhalt brachte Vorteile für die ohnehin schon herumtriebigen Juden. In diesem sozialen Gefüge profitierte man voneinander in einer fremden Welt. Indem man sich gegenseitig half und sich gegenseitig Arbeit vermittelte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid in der Fremde. Und dort findet ihr Leute, die sind gleichen Denkens, gleicher Kultur, gleicher Sprache. Nun, diese sozialen Netzwerke kennen wir heutzutage auch von anderen Gruppen, Völkergruppen, die sich im Ausland befinden und durch kulturelle Aspekte bedingt dort zueinander finden. Ganz praktisch, das sehen wir in unseren russlanddeutschen Gemeinden, die lieber für sich sind und sich aufgrund von kulturellen und sprachlichen Gründen sowie religiösen Überzeugungen oft einfach separieren. Die sich abtrennen und sagen, wir sind für uns. Und unter ihnen erleben wir eine ähnliche Dynamik wie einst unter den in der Diaspora lebenden Juden. In diesem Verbund von Juden nun, da kamen jetzt auch solche hinzu, die zu Christus gefunden haben. Und wir sind dabei letztes Mal schon ein bisschen darauf eingegangen, wie diese Christen dorthin gekommen sind. Dort fanden wir also Christen zuallererst. Durch die bereits angeführten Gründe verbreitete sich das Christentum im Römischen Reich zuerst unter den Juden. Denn die Heidenmission, die hatte noch nicht mal richtig begonnen. Und selbst als sie dann beginnt, und ihr erinnert euch, als sich Paulus auf Reisen begibt, wendete er sich zunächst immer zuerst an wen? An die Juden. In der Apostelgeschichte 13 sehen wir ihn zusammen mit Barnabas während der ersten Missionsreise in Antiochia in Pisidien, also nicht das Syrische, sondern in Pisidien, wie er zu den Juden spricht. Und dort heißt es in der Apostelgeschichte 13, Vers 46, da sagte Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden, sagt Paulus. Nun, die Christen waren jüdisch und mit ihrem Glauben hatten sie in Christus eine neue Identität. Ich habe das schon beim letzten Mal erwähnt, ihre Identität war nicht mehr das Judentum. Und das ist heute bei jüdischen Gläubigen nicht das Judentum, sondern es ist Christus. Deshalb habe ich Probleme mit messianischen Juden. Wenn Juden die Identität ist, ist es verkehrt. Christus ist das Zentrum. Christus war für sie das Kennzeichnende, das Bestimmende in ihrem Leben geworden. Und diese Umstellung bzw. diese Integration jetzt von Christen in die Synagoge ging offensichtlich auch in einiger dieser Synagogen für eine Weile ganz gut. Wir stellen oft fest, als Paulus in die Synagoge geht, nehmen wir uns die Thessalonicher vor, da gab es dann sehr schnell einen Tumult. Und die Juden verfolgten die zum Glauben kommenden Christen sehr bald. Die Verfolgung in der ersten Zeit kommt durch ihre eigenen Landsleute, durch die Juden. Nicht durch die Römer. Die haben keine Ahnung von Tuten und Blasen. Die können nicht unterscheiden, sondern die Juden verfolgen ihre eigenen Landsleute, wenn sie Christen werden. Aber offensichtlich ging das für eine Weile ganz gut. Allerdings lesen wir, dass Christen schon früh, sehr früh mit diesen verstockten Juden Schwierigkeiten bekamen. Dort wehte zu Jesu Zeiten bereits ein steifer Wind entgegen, ein antichristlicher Wind. Im Johannesevangelium lesen wir von den Eltern des Blindgeborenen, ich weiß nicht, ob ihr diese tolle Geschichte erinnert, in Johannes 9 und 10 dort. Und da heißt es in 9, 22, dass sich die Eltern von diesem Blindgeborenen fürchteten vor den Juden. Da heißt es, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn, das heißt Jesus, als Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Okay, das fängt schon sehr früh an, dass also die Synagogenvorsteher und die Obersten der Synagoge beschließen, dass Christen ausgeschlossen werden sollen. Seht ihr, obwohl das sich dieser bestimmte Beschluss in Johannes 9 sich auf die Synagogen im Raum Jerusalem beschränkte, so ist das auch überall woanders denkbar, dass die zum Glauben an Christus gekommenen Juden von ihren eigenen Landsleuten und ehemaligen Glaubensbrüdern ausgeschlossen wurden. Und Brüder im weiteren Sinne des Wortes möchte ich das hier sehen, für Menschen gleicher Herkunft. Aber sicherlich gab es in der Diaspora, in der Zerstreuung, Juden, die wirklich gottesfürchtig waren. Okay? Keine Christen, denn von ihm hatten sie noch nicht gehört, sondern einfach gottesfürchtig im wahren Sinne des Alten Testaments. Sie waren gottgläubig und sie würden das annehmen, was jetzt geoffenbart werden würde. So ähnlich wie die Jünger des Johannes. Als sie auf einmal von der Taufe Jesu hören, dann lassen sie sich taufen auf Jesus. Sie hatten nur noch nicht davon gehört. Und so gab es auch rechtgläubige, gottesfürchtige Juden, die noch nicht von Christus gehört hatten, die jetzt auf einmal die Botschaft hören und die das auch annahmen. Und dieses Miteinander hier und dort ging relativ gut, für ein paar Jahre vielleicht, an einigen Orten vielleicht nicht. Und mit viel Weisheit konnten dann die zum Glauben an Jesus Christus gekommenen ihre eigenen Landsleute als ein Zeugnis für Christus sein. Sie konnten auf sie einwirken. Und dafür braucht man sehr viel Weisheit. Sie nahmen da viel Rücksicht auf die Prägung ihrer Landsleute und stürzten nicht gleich alle Elemente des Judentums um. Das wäre töricht. Das sind sehr wichtige Beobachtungen, dass sie das nicht tun. Im 1. Korintherbrief lernen wir von Paulus, wie er das tut, wie er in solchen Situationen auf Menschen einfühlsam eingeht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Abvers 20 heißt es, den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Ist interessant, nach Apostelkonzil wird ganz deutlich gesagt, ja, die Heiden brauchen sich nicht beschneiden lassen. Und was macht Paulus als nächsten Kapitel? Nimmt er Timotheus und beschneidet ihn, oder? Warum macht er das? Um den Juden ein Jude zu werden. Und das sagt er. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Was natürlich nicht stimmt. Er sagt, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Es geht ihm immer darum, zu gewinnen und dabei einfühlsam zu sein. Und das mussten die Christen, die dort in den Synagogen, in der Diaspora zum Glauben gekommen sind, mussten sehr einfühlsam sein. Die konnten nicht sagen, hey, hört mal alle auf, so einen Quatsch zu machen, das ist alles vorbei. Sondern die haben erstmal mitgemacht und haben sich langsam in die Herzen dieser Menschen hineingearbeitet. Paulus sagt auch, ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden. Und in vieler Hinsicht waren diese Christen sogar noch schwach am Anfang. Und haben bestimmte Dinge noch getan, weil sie gedacht haben, das müssten wir tun. So ähnlich wie bei euch vielleicht, ihr kommt aus der Szene und sagt, oh, ich komme aus der Rockmusik-Szene und ich kann jetzt niemals mehr Rockmusik hören. Ich kann mein Radio, das werde ich gleich ausbauen. Ja, das kann ja sein, dass was dazwischen drin kommt. Ja, das gibt es. Manchmal gibt es solche Überreaktionen, das kennen wir alle irgendwo, bis wir auf einmal ranreifen und sagen, Mensch, das kann mir gar nichts anhaben. Lass ihn doch da quietschen, wie er will im Radio. Das wird mir nicht verändern. Und diese Einstellung der Rücksicht gegenüber einer Veränderung und gegenüber den Schwachen ist auch die des Jakobus. Wenn er über die Heidenchristen aus dem Apostelältestenkonzil in Jerusalem urteilt. Er sagt dort in Kapitel 15, Vers 19, das sagt Jakobus jetzt. Er sagt, ich urteile, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, dass sie sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, von Erstickten und vom Blut zu enthalten. Begründung, denn Mose, haben wir schon gelesen, hat von alten Zeit her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Damit Heidenchristen den Juden keinen Anstoß gaben, gibt Jakobus die Anweisung, nebst offensichtlicher Meidung moralischer Sünde auch sensible Themen des Judentums, was Speisegesetze angeht, zu vermeiden. Ich, vor vielen Jahren, schon lange her, ich kann noch gar nicht so weit denken mehr, in Kanada einen Mann getroffen, der nur eine King James Version gelesen, also nur eine Luther. Sagen wir mal Luther 1912. Er sagt, das ist die Autorität. Wenn jemand anders zu mir kommt mit einer anderen Bibel, den höre ich gar nicht. Okay, habe ich mir gedacht, dann nimmst du halt diese Bibel mit, damit ich ihm, diesen schwachen Mann, ganz offensichtlich nicht ein Anstoß werde. Und so habe ich von seiner Bibel argumentiert. Und das ist genau diese Sensibilität, die auch die Juden-Christen gegenüber den Juden praktizieren mussten innerhalb dieser Synagogen. Diese Sensibilität praktizierten mit Sicherheit Christusgläubige Juden in der Diaspora, damit sie den noch nicht an Christus Glaubenden keinen Anstoß gaben. Aber trotzdem, bei aller Rücksicht kommt es zwischen Menschen, die geistlich blind sind, und Christen immer zu Konflikten, ihr Lieben. Immer. Das geht gar nicht. Und wir erkennen, dass Probleme im Laufe des Jakobusbriefes auftreten. Die werden angesprochen, sehr konkret. Und ihr wisst, wovon ich spreche, wenn ihr das Buch habt, ihr schon sicher alle gelesen. Das Thema Reichtum und Armut wird wiederholt angesprochen. Die Lohnzurückhaltung der Großgrundbesitzer wird angeprangert. Konflikte und Streitigkeiten hervorgehoben, sodass die Christusgläubigen auch zur Geduld ermutigt werden mussten. Und ich möchte, dass ihr versteht, was im Hintergrund des Jakobusbriefes vor sich ging. Aus seinem großen Anliegen heraus, alle Christen zu stärken, Christusbekenner als wahre Gläubige zu sehen und aus ihnen wirklich Christen zu, nicht eher zu machen, aber ihnen zu zeigen, dass sie vielleicht nur Bekenner sind, dass sie vielleicht einen toten Glauben haben, der nicht lebendig ist und nicht retten ist. Aus diesem Grund schreibt Jakobus seine Epistel. Er schreibt aber mehr als das. Er schreibt an das gesamte jüdische Volk. Der Theologe Paul Lesseur schrieb in seinem Kommentar zum Jakobusbrief folgendes, Zitat: Jakobus schreibt nicht an judenchristliche Gemeinden, sondern er richtet seinen Brief an alle seine Volksgenossen in der Zerstreuung, sowohl an die Christen unter ihnen als auch an die anderen, wie sie damals noch in naher Verbindung miteinander gestanden haben. Zitat Ende. Wir wollen uns die Frage stellen, wie wurden die Juden in der Diaspora gesehen? Wie war das Leben so? Und die Juden hatten alle Vorrechte des römischen Kaisers. Von Caesar eingeführt, gab es bestimmte Privilegien, die die Juden genossen. Und das trug auch dazu bei, dass sich das Judentum so stark ausgebreitet hat. Vorrechte waren unter anderem, dass sie keinen Kriegsdienst tun mussten. Sie wurden nicht eingezogen. Es gab Freiheit des römischen Staates, dass sie nicht an ihren Sabbaten vor Gerichten erscheinen mussten oder vor den Behörden der Römer erscheinen mussten. Sie wurden befreit von dem sogenannten Kaiserkult, bei dem sich der Kaiser als Gott anbeten ließ. Einige dieser Kaiser waren zumindest recht klug und überließen den verschiedenen Gruppen und Religionen ihre Freiheiten. So sicherten sie sich ihren Romana, diesen Frieden, Pax, heißt es Pax, ja, Romana Pax, den Frieden im Römischen Reich. Synagogen konnten Angelegenheiten in ihrer eigenen Verantwortung regeln. Das war eine Freiheit, die man ihnen gewährte. Bei der heidnischen Bevölkerung im Römischen Reich löste das Judentum deshalb auch nicht selten eine gewisse Attraktion aus. Durch ihre jüdische Gesetzesstrenge und ihren monotheistischen Glauben, das hier heißt ihren Ein-Gott-Glauben, waren selbst die wilden Heiden, die oftmals viele Götter hatten und manchmal auch daran zweifelten, in gewisser Weise zu diesen Juden hingezogen. Die haben irgendwas. Solche Heiden traten dann auch wiederholt zum Judentum über. Und ihr wisst, wie man die nennt mittlerweile, Proselyten. Nun, bei diesem Übertreten von Heiden zum Judentum gab es immer ein Problem. Die Juden haben gesagt, ja, da muss was abgeschnitten werden bei euch. Wie, was? Abgeschnitten werden, was ist das? ihr müsst euch beschneiden lassen, wenn ihr Juden werden sollt. Und das war für die erste Generation ein großes Problem. Meine Güte, ich lasse mich doch jetzt nicht beschneiden. Und so gab es so einen Halbproselytenstatus, meistens in der ersten Generation. In der zweiten Generation, die Babys, die hat man dann beschneiden lassen, die konnten ja eh nichts daran ausrenten. Ne? Nee, das will ich nicht. Nee. Ja, dann hat man die Babys beschnitten. Und von dieser Proselyten, von diesem Übertritt der Heiden in das Judentum, kennen wir auch die Taufen. Wir sprechen das oft an bei unserer Taufe. Die Proselytentaufen waren eine Taufe zunächst einmal der rituellen Reinigung für die Heiden, wenn sie zum Judentum übertraten, und zweitens auch als Zeichen der Identität, dass man sich mit dem Judentum jetzt identifizierte. Und in Anlehnung dieser Taufen taufen wir ja auf Jesus Christus. Und wie ihr wisst, identifizieren wir uns mit Christus, wenn wir taufen. Aber nicht immer war es für die Juden einfach und nicht immer waren sie in ihrer hellenistischen Umgebung beliebt. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht soll ich hellenistisch erklären, Hellas, Griechenland, hat den großen Einfluss durch Alexander den Großen genommen. Durch seine Feldzüge verbreitete sich seine Philosophie, seine Denkweise, Baustil, übrigens auch die Synagogen in der Diaspora wurden nach einem griechischen Baustil und nicht nach einem hebräischen gebaut. Und dieser hellenistische Einfluss machte sich auch bemerkbar, indem das Menschen auf einmal Freiheiten hatten, in Theater zu gehen oder Freiheiten besaßen, an den Gymnastikübungen bzw. Sportveranstaltungen der Griechen teilzunehmen. Da der religiöse Jude aufgrund seiner eigenen Sitten und Anschauungen in seiner Gesellschaft nicht richtig aufging, könnt ihr euch vorstellen, die sind so eine Insel inmitten einer griechischen Kultur, dadurch eckten sie dann aber auch an. Und einige versuchten ständig gegen diesen hellenisierenden Einfluss gegen anzukämpfen. Das gelang ihnen natürlich nicht. Und so war besonders das Judentum in der Diaspora litt stark unter den Einflüssen der griechischen Philosophien und auch der Sprache. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Aber dadurch, dass sie nicht in der Gesellschaft aufgingen und sie an ihren Schriften treu festhielten, erlitten sie häufig große Schwierigkeiten. Meine Lieben, erinnert euch dran. Was war die Zerstreuung? Wie kam diese Zerstreuung zustande? Gott hat gesagt, ich werde euch unter alle Nationen bringen. Warum? Als Züchtigungsmittel, als Strafe für ihren Ungehorsam, für ihren Götzendienst. Und es konnte ihnen nicht gut gehen. Ja, es gab Zeiten, wo sie Frieden hatten. Und Gott ist so ein gnädiger Gott, der selbst in Zeiten des Gerichtes Menschen rettet. So wunderbar, das zu sehen. Aber denkt immer daran, diese Juden sind nicht da, weil sie da irgendwie einen besseren Strand haben und sich da sonnen können und das alles heitel, eitel Sonnenschein ist. Nein, diese Schwierigkeiten ergingen an ihm aufgrund des Gerichtes, das über ihn war. Und davon spürten selbst die Gläubigen etwas, die unter diesen Juden sich aufhielten. Und so kam es zum Beispiel unter der Regierung von Kaiser Caligula in Alexandria zu einer sehr heftigen Verfolgung. Alexandria in Ägypten war die südliche Diaspora. Dort lebten zur Zeit des Augustus ungefähr 1 Million Juden. Man hatte ihnen alle Freiheiten gewährt und das ging auch so sehr lange gut, bis Tiberius, der Kaiser Tiberius, starb, kam dieser halbwüchsige 25-jährige Caligula, der sehr unmoralisch war und der sich als Gott hatte anbeten lassen wollen. Er war sogar im Begriff, ein Standbild in Jerusalemer Tempel aufbauen zu lassen. Soweit kam es allerdings nicht, denn er starb, er wurde umgebracht bei einer Palastrevolution und Claudius kommt und ändert das wieder und stellt die Verhältnisse wieder her. Aber während dieser Verfolgung kam es in Alexandria, die zu dieser großen Metropole der Juden gehörte, zu einer absolut schrecklichen Verfolgung. Die heidnische Bevölkerung hatte nämlich die Seite von Caligula eingenommen und so ließ man diese ganze Eifersucht gegen die Juden oder was immer das auch war, gegen die Juden los. Man verfolgte sie. Man steckte ihre Synagogen in Brand. Man plünderte sie und man mordete Juden. Und wie gesagt, das endete sich dann, als Caligula mit 29 Jahren bereits getötet wurde. Diese Forderung der Juden auch auf die eigene Religionsfreiheit machte Leute oftmals auch sehr ärgerlich. Ja, man kann da verschiedene Zeugnisse lesen, wie sie sich nicht fügten. Nun, auf der einen Seite Attraktion, auf der anderen Seite absoluter Hass. Das wollte ich nur deutlich machen. Im Jahre 41 kommt dann Claudius, und den kennen wir aus der Schrift. Wo ist es? Kapitel 11, einmal Kapitel 11 und dann Kapitel, 18. In 18 ist es da, als Claudius fordert, dass alle Juden Rom verlassen sollen, im Jahre 49. Und zwar erinnert ihr euch an Aquila und Priscilla. Sie waren zu der Zeit in Rom. Und obwohl Claudius den Juden wohlgesonnen war und auch die Verhältnisse in Alexandria wiederherstellte, gab es in Rom, gab es Streitereien. Ein gewisser Crestus löste diese aus, Streitereien. Man weiß nicht ganz genau, wer dieser Crestus war. Vielleicht bezieht sich das auf Christus, den die Juden vielleicht nicht wahrhaben wollten oder annehmen wollten. Jedenfalls gab es dort Streitereien und Claudius befiehlt, dass alle Juden Rom verlassen sollen. Und aufgrund dieses Befehls, dieses Ediktes oder Erlasses, verlässt Aquila und Priscilla Rom und kommen so nach Korinth und kommen dann später auch mit Paulus zusammen. Claudius regiert bis 54 und in dieser Zeit genießen eigentlich die Juden relative Ruhe. Die Diaspora oder die Situation der in der Diaspora lebenden Juden war also erwarteterweise nicht einfach. Das hatte Gott angekündigt. Es sollten keine Ferien werden. Und man kämpfte gegen die Einflüsse der Griechen, Philosophen, hatte ich gesagt, philosophischen Einflüsse, Theaterbesuche und also solche Dinge machten den Juden große Probleme. Ein großes Problem, das man im Laufe der Zeit merkte, war, unsere Leute sprechen kein Hebräisch mehr. Und das ist ein Problem, wenn ihr in der Schrift unterrichten wollt und ihr hebräische Schriften habt und beziehungsweise auch kein Aramäisch mehr gesprochen wird, dann muss etwas geschehen. Und anfangs hat man in den Synagogen wahrscheinlich Übersetzung geleistet. Aber die Juden sind nie sehr glücklich geworden mit irgendwelchen subjektiven Übersetzungen und irgendwelchen subjektiven Angelegenheiten. Man durfte zum Beispiel in einer Synagoge auch nie Dinge auswendig sagen. Das durfte man nicht auswendig vortragen, man musste lesen. Okay, es durfte nie irgendwie eine Unsicherheit da entstehen. Und so kam aus dieser mündlichen Übersetzung, indem man ins Griechische übersetzte, denn das ist wieder die Hellenisierung, die Sprache, die sich im Mittelmeerbecken breit gemacht hat, war Griechisch. Sie brauchten jetzt eine griechische Schrift. Und so kam es, dass sie Mitte der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus in Alexandria eine Übersetzung forderten. Und da gibt es ein paar Geschichten darüber, wie das geschehen sein sollte. Ein paar Gelehrte forderten jeweils 6 Schriftgelehrte aus Jerusalem an, von jedem Stamm jeweils 6, sodass 72 Gelehrte nach Alexandria kamen. Und die übersetzten jeden Tag, also das hebräische Alte Testament, in die griechische Sprache. Und das war nach 72 Tagen dann fertig. Und weil es eben so war, hat man das abgerundet und nennt deshalb die Septuaginta, lateinisch 70, die LXX. Seht ihr manchmal die römischen Zahlen LXX. Das ist die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Und diese setzte sich überall durch. Die wurde unterrichtet. Und so finden wir auch in unserem Neuen Testament Zitate des Alten Testaments aus der Septuaginta. Und ihr Lieben, wenn ihr Angst habt vor der Neuen Hoffnung oder irgendwelchen Übersetzungen, Jesus hat die Septuaginta benutzt und sie war nicht die beste Übersetzung. Aber das, was er geschrieben hat, was geschrieben wurde, ist inspiriert. Damit ist nicht die ganze Septuaginta inspiriert, sondern nur das, was niedergeschrieben wurde im Neuen Testament. Aber er benutzte sie und er korrigierte natürlich da, wo sie auch daneben lag. Aber das war so der Umgang, dass man alles in Griechisch unterrichtete, in den Synagogen. Und ich weiß schon wieder nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich möchte auch die Bibel aufschlagen. Lasst uns den ersten Vers aufschlagen. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus schreibt, er stellt sich vor, ihr wisst es, wunderbar, wie er sich vorstellt. Verspreche euch, wir sind fast am Ende. Jakobus, heißt es dort, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und wir haben über den Verfasser gesprochen, wir haben über die Empfänger gesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem Gruß, der im Hebräischen, im Griechischen vielmehr, am Ende steht des Satzes. Der Gruß, Karen, ist in der Luther-Übersetzung Freude zuvor. Ich weiß nicht, ob ihr diese Übersetzung noch kennt. Und hier heißt es einfach nur grüßt. Aber das Wort hier, der Gruß, das ist ein Infinitiv-Aktiv-Präsens in der Gegenwartsform, ist von dem griechischen Wort Kairo, freuen, glücklich sein. Und so begrüßen sie sich eigentlich. Freude, ja, freudig. Und das ist eigentlich eine wunderbare Begrüßung und setzt gewissermaßen den Ton auch für diesen Brief. Das werden wir beim nächsten Mal sehen, dass es auch mit Freude weitergeht. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallet. Okay? Und er setzt gewissermaßen so den Ton. Er hätte das auch anders sagen können. Ich glaube, in der Apostelgeschichte sehen wir diese Begrüßung noch einmal. Aber er sagt einfach, freut euch. Einige sagen einfach nur, das Gruß. Aber es ist bezeichnend, dass eben dieses Wort gerade benutzt wird. Freude. Freue dich. Andere sagen einfach nur, sein Gruß. Die Elberfelder sagt, seinen Gruß. Aber dieser Gruß war eben diese Freude. Und im Zusammenhang des ganzen Briefes kann man nur sagen, ich habe Übersetzer, Ausleger gefunden, die haben gesagt, eigentlich ist dieser Brief ein Freudenbrief, ein Brief der Freude. Denn Freude ist die angemessene Reaktion auf das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, egal in welcher Situation ihr euch befindet. Diesen Ton setzt er irgendwie schon mit seinem Gruß. Ja, wir sagen immer, wie geht's hier oder was? Ja, alles in Ordnung bei dir? Und eigentlich wollen wir gar keine Antwort von dem anderen haben. Hoffentlich antwortet er ja nicht, ich will weitergehen. Ja. Im Englischen ist es, oh, how are you? How are you? Ja, keine Ahnung, keiner antwortet, wir gehen einfach weiter. Aber hier, Freude ist so angemessen. Ihr Lieben, das Evangelium von Jesus Christus ist die Freudenbotschaft. Und wir haben davon gesungen heute Morgen. Und uns dürfte nichts abbringen. Und wenn dich etwas in deinem Leben abbringt von der Freude des Herrn, dann ist es nur deine eigene Sündhaftigkeit. Es gibt keinen Grund. Denk darüber nach, was wir in Christus haben und du kannst freudig sein. Und deshalb ist dieser Gruß einfach so angemessen. Gleich am Anfang dieser Epistel, wobei einige der Umstände vielleicht nicht nach Freude aussehen, so ist das die wahre Botschaft für uns. Eine Botschaft der Freude. Und an dieser Stelle hören wir auf. Und ihr freut euch, dass Bräuchmann ein bisschen eher aufhört. Und wir beten noch zusammen. Unser Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns diesen Brief gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du uns mehr und mehr Verständnis auch im Laufe dieser Auslegung gibst, darüber, wer diese Menschen waren. Herr, wie du auch deinen Diener, den Jakobus, benutzt hast, als einen wahren Hirten, dem diese Menschen so am Herzen lagen, dass er die Initiative ergriffen hat, ihn zu schreiben. Der sicherlich seinen Landsleuten Unterweisung gegeben hat zu jeder Zeit, wenn sie nach Jerusalem reisten, zu den Festen. einfach ein Hirtenherz hatte, das Wohl seiner ihm anvertrauten Schafe in der Diaspora, in der Zerstreuung besorgt war, ihm das so am Herzen lag. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns auch bewusst werden dürfen, dass alles, was in unser Leben hineinkommt, letztlich wir nur mit Freude begegnen können, wenn wir richtig darüber denken. Herr, vergib uns, dass wir oft fehlen, dass wir fallen und dass wir denken, dass wir die Ärmsten aller Menschen wären auf dieser Welt. Und dabei vergessen, wie du uns gesegnet hast. Und von der Hinsicht auch keine geistlichen Bettler mehr sind, weil du uns bereits gesegnet hast mit jeder geistlichen Segnung von dir aus der Himmelswelt. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich. Herr, mögen wir diese Freude zum Ausdruck bringen. Gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wenn Menschen allein sind, wenn Menschen die nach dir suchen, mögen wir ihnen ein Hinweis, ein Wegweiser sein zur Wahrheit, die du selbst bist. In Jesu Namen. Amen.